Herr Werner nach unten. Also erstmal allen, denen ich es noch nicht gesagt habe, das sind heute die meisten. Guten Morgen. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen. Eigentlich habe ich dieses Ding hier auf dem Kopf, also stehe ich nicht hinter dem Podium oder habe kein Mikrofon in der Hand, aus zwei Gründen. Erstens, weil ich die Hände gerne frei habe, und das Zweite, weil ich nicht gerne was Trennendes zwischen euch und mir habe. Jetzt muss ich doch heute dahinter stehen und damit leben, aber ihr könnt es hoffentlich auch. Wer aus Hamm ist, ich habe es eben erwähnt, ihr habt es auch gesehen, dass jetzt offiziell die Giftbox gestartet ist. Es gab diese Woche zwei Artikel in der Zeitung, ich habe sie eben freundlicherweise auch bekommen können. Ich weiß nicht, ob es eine zweite Kopie gibt, sonst hängen wir die einfach unten an die Pinnwand, dass jeder auch nochmal nachlesen kann. Über die Eröffnung, es ist auch in der Radio Lippewelle gewesen. Wer am Mittwoch hier gewesen ist, es waren auch eine ganze Menge Leute da. Ich sehe die Tage, die ich reingucke, es wird schon reger Gebrauch gemacht von der Giftbox. Es gibt also viele Leute, die schon was reingelegt und auch viele, die sich schon einige Dinge rausgenommen haben. Und das ist sehr praktisch, wenn man wie ich im Umzug begriffen ist, dann weiß ich bei manchen Dingen, was ich damit machen kann. Also für mich ist es auf jeden Fall auch gut. Es gab vor vielen Jahren mal ein adventistisches Kabarett. Kabarett, wenn es gut ist, das sind Leute, die uns einen Spiegel vorhalten auf eine humoristische und amüsante Art und Weise. Ich glaube, es ist das einzige adventistische Kabarett, das es je gegeben hat, zumindest in Deutschland. Die Statisten, die STA-isten, ich weiß nicht, ob ihr von denen mal gehört habt oder auch das Vorrecht, sie zu erleben. Die hat es nur drei, vier Jahre sind die, glaube ich, aufgetreten. Und das ist auch schon so, ja, 15, 20 Jahre ist das, glaube ich, her. Und ein Stück, was sie gespielt haben, das nannte sich der Gemeindespion. Und der war ein Angehöriger der STA, sie. Für alle, die so ein bisschen mit diesen Wortspielen umgehen können. Und ich weiß, dass auch die adventistische Geschichte in der Auslebung ihres Glaubens nicht so gute Zeiten hatte. Ich hoffe, hatte. Weil wenn ich eine STASI habe oder Gemeindespione, so ein System, was sowas hat, ob es nun offiziell oder inoffiziell ist, hat ein Riesenproblem. Es ist nämlich krank. Und eine dieser Krankheiten, die dieses System hat, ist die Krankheit Angst. Sonst brauche ich das nicht. Das ganze System im Ostblock, und ich selber habe dort nicht gelebt, aber zumindest das, was ich von der DDR weiß, und manche kommen ja noch weiter aus dem Osten her, war ein System, das auf Angst beruhte. Das bringt nie gute Früchte hervor. Niemals. Das im Kopf behalten, möchte ich mir mit euch gerne heute natürlich einen Text in der Bibel anschauen, den ich erstmal so ein bisschen zusammenfassen will. Ich lade euch ein, schon mal aufzuschlagen mit mir zusammen das Matthäusevangelium und dort das 25. Kapitel, Matthäus 25. Wir befinden uns hier in dem großen Bereich der Endzeitreden Jesu. Also was Jesus erzählt hat, wie es sein wird in der Zeit, bevor er wiederkommt, beziehungsweise wenn er dann wiederkommt. Und er erzählt drei Gleichnisse. Eins von dem Verwalter, der eingesetzt wurde von seinem Herrn über sein ganzes Hab und Gut. Und da steht es dann wohl dem, der tut, was der Herr ihm gesagt hat. Wenn er wiederkommt, wird er ihn über noch mehr setzen, oder schlimm dem, der es nicht tut und denkt, mein Herr kommt noch lange nicht, und behandelt dann seine Untergebenen schlecht. Das Zweite, das haben wir uns schon angeschaut, ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Und heute möchte ich mir mit euch zusammen das dritte Gleichnis anschauen. Das erstmal zusammengefasst so läuft, da ist auch einer, der vermögend ist, hat drei Angestellte, und bevor er für längere Zeit außer Landes reist, lässt er seine drei Angestellten zu sich kommen und gibt Also teilt das, was er an Vermögen besitzt, auf die drei auf. Unterschiedlich, das sind so Währungseinheiten, Talente. Dem ersten gibt er 5, dem zweiten 2 und dem dritten 1 Talent. Und dann macht er sich außer Landes. Die ersten beiden Angestellten gehen hin, handeln, wirtschaften mit den Talenten, verdoppeln das, was sie bekommen haben. Der dritte vergräbt seinen Anteil. Dann heißt es in der Geschichte, nach langer, langer Zeit kommt der Herr wieder und will abrechnen mit seinen drei Angestellten. Er freut sich, als die ersten beiden kommen mit dem verdoppelten Anteil und sagt, klasse, habt ihr gut gemacht, ihr werdet noch mehr Verantwortung bekommen und wir feiern jetzt richtig eine Party, so möchte ich das mit meinen Worten sagen. Und der dritte erklärt dann, ups, ja, hier hast du das zurück, was du mir gegeben hast. Ich wusste, dass du so ein Typ bist, der einfach sein Vermögen aufbaut, ohne dass er da was für tut. Und ich hatte Angst, da könnte was schieflaufen. Hier hast du es zurück. Und die Sache mit dem läuft nicht ganz so gut. Soweit ganz grob zusammengefasst, wie die Geschichte ist. Ich denke, den meisten, die hier im Raum sitzen, ist diese Geschichte bekannt. Und ihr habt sicherlich, wie bei vielen so bekannten Geschichten, auch schon euch selber Gedanken darüber gemacht, das eine oder andere dazu gelesen oder gehört. Und ich möchte gerne noch einmal etwas tiefer nachspüren und schauen, was verbirgt sich denn hier und welche Botschaft, was ist die Kernbotschaft, die Jesus hier mitteilen möchte mit dieser Geschichte. Und so fange ich nochmal an, die einzelnen Verse vorzulesen und in der Tiefe nachzuspüren. Matthäus 25, ab Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und einem anderen 1, einen jeden nach seiner eigenen Fähigkeit, und er reiste außer Landes. Ich weiß nicht, wie viel ihr mit der Währungseinheit Talent anfangen könnt, was das bedeutet. Bei Luther, wer eine Luther-Übersetzung hat, steht Zentner. Habe ich nicht nachgespürt, wie Luther eigentlich darauf gekommen ist, das mit Zentner zu übersetzen. Talent ist auch das vom Griechischen her naheliegendste. Talanton, so heißt das Wort auf Griechisch. Ein Talent entspricht ungefähr 6.000 Drachmen. Das hilft euch jetzt wahrscheinlich genauso wenig, weil ich mal herausgefunden habe, sich mal vorzustellen, was haben die denn eigentlich bekommen, diese drei Angestellten? Schon so viel gehört, das ist schon so geläufig, man liest drüber hinweg, ja, ein Talent, ja, aber was ist denn überhaupt ein Talent? Und ich habe im Bibellexikon, was ich zu Hause habe, herausgefunden, eine Drachme entsprach in der Zeit 300 vor Christus dem Gegenwert eines Schafes. Okay. Nun bin ich kein Landwirt, das hilft mir auch noch nicht so richtig weiter. Aber ich habe ein bisschen recherchiert, das Internet macht es möglich. Ich habe also erstmal herausgefunden, was kostet denn so ein Schaf? Auf der Landwirtschaftsseite von NRW habe ich nur den Kilopreis für ein Schaf, also pro Schaf herausgefunden und bin dann bei 2,45 Euro pro Kilogramm Schaf gelandet. War also schon ein bisschen weiter und habe dann überlegt, wie schwer ist denn so ein Schaf? Und ein Schaf habe ich dann bei Wikipedia herausgefunden, wiegt je nach Rasse zwischen 20 und 200 Kilo. Mann, oh Mann, 200 Kilo Schaf muss schon ganz schön mächtig sein. Ja. Dann habe ich einfach immer mal gesagt, es werden ja meistens Lämmer verarbeitet zu Fleischprodukten. Gehe ich mal von einem 30 Kilogramm Schaf aus. Habe also 30 Kilo multipliziert mit 2,45 Euro. Und bin dann auf 73,50 gekommen, Euro pro Schaf. Fand ich ein bisschen krummen Betrag. Die sind ja auch unterschiedlich schwer. Habe ich mal 80 Euro angenommen pro Schaf. Das Ganze mal 6.000, weil, nochmal, eine Drachme entspricht nach Bibellexikon dem Preis für ein Schaf. Dann bin ich also bei 480.000 Euro für ein Talent gelandet. Grob nochmal gerundet, weil mit 480.000 kann man so schlecht rechnen. Also eine 500.000 Wert, Gegenwert ist ungefähr ein Talent nach dieser Rechnungsweise. Damit würden 2 Talente 1 Million Euro entsprechen und 5 Talente 2,5 Millionen Euro. Das Ganze wollte ich nochmal gegenprüfen, weil Es gibt verschiedene Rechnungsweisen. Ich habe eine gefunden, die hat mir nicht weitergeholfen. Aber in einer Bibelübersetzung stand dann auch noch ein Talent, und da können wir vielleicht noch mehr mit anfangen. In unserer Vorstellung entspricht 20 Jahreseinkommen eines Tagelöhners. Da kann man sich schon mehr drunter vorstellen. Auch da bin ich nochmal hingegangen, habe recherchiert, was ist denn zurzeit in Deutschland das Durchschnittseinkommen eines durchschnittlichen Arbeiters. Das sind immerhin 30.000 Euro, ein Jahresdurchschnittseinkommen. Und damit komme ich dann bei 20 Jahren auch auf 600.000 Euro für ein Talent. Passt also ganz gut zusammen, meine Scharfrechnung und meine Einkommensrechnung. Das heißt, ein Talent entspricht so, könnte man sagen, zwischen 500.000 und 600.000 Euro. Zwei Talente zwischen 1 Million und 1,2 Millionen Euro. Und 5 Talente entsprechen also 2,5 bis 3 Millionen Euro. Keine kleinen Beträge. Zumindest nicht für der Horizont, finanzielle Horizont, in dem ich mich bewege. Weiß nicht, wie das so bei euch aussieht, aber wenn jemand hingeht und solche Summen verteilt, und hier steht, das ist seine Habe, dann sagt es eine ganze Menge über die Person aus, die das verteilt. Also erstmal muss die Person wohlhabend sein, sonst könnte ich nicht mit solchen Beträgen umgehen. Das ist das Erste. Das Zweite, entweder ist derjenige, der das seinen Knechten anvertraut, im wahrsten Sinne Worte auch vertrauensvoll, also er vertraut ihnen, dass sie damit umgehen können, oder er ist nicht ganz bei Trost. Wenn ich also so viel Geld hätte und ich würde jemand schon 500.000, ich weiß nicht, wem ich schon 10.000 Euro anvertrauen würde, ja, das muss schon jemand sein, wenn ich sie denn hätte, auch die habe ich nicht. Aber wenn ich so viel Geld hätte, das muss schon eine Person sein, also wo ich weiß, der kann ich das geben. Das sagt auf der anderen Seite, und das lesen wir auch im Gleichnis, wir lesen, dass er jeden gab, je nach seinen Fähigkeiten. Er muss seine Knechte gut gekannt haben und wusste, wem er was gibt. Also erstmal, dass er ihnen überhaupt was gibt und auch die Höhe der Summe, die er jedem Einzelnen anvertraut. Er wusste offensichtlich, was er tut. Und er ist jemand, der auch, ihr kennt vielleicht diesen Spruch, ne? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ist die Frage, ob alle Sprüche immer, wir sind ja im Bereich der Sprüche, aber alle Sprüche, die wir Menschen uns so ausgedacht haben, immer gut sind. Hier vertraut er vollständig an und nimmt sich vollständig aus der Kontrolle auch raus. Er reist außer Landes und er weiß nicht, was sie damit machen werden. Das heißt, er hat wirklich ein sehr, sehr großes Vertrauen, was er in seine Angestellten hineinsetzt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dir jemand Vertrauen entgegenbringt und, keine Ahnung, kann ja auch eine banale Sache sein, aber auch das ist schon Vertrauen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, pass auf, ich fahre in Urlaub, hier ist der Schlüssel für meine Wohnung, ich vertraue dir, dass du dich drum kümmerst. Und je nachdem, in welchem Verhältnis du stehst, denkst du, wow, er traut mir zu, dass ich das kann. Ich meine, andere würden denken, oh ja, Mensch, muss ich mich drum kümmern. Wieder so viel Arbeit, habe ich keine Lust zu. Aber es zeugt auch schon von einem großen Vertrauen und von Wertschätzung. Du bist jemand, dem ich meinen Schlüssel geben kann. Oder was ich erlebt habe, ich habe einfach nur mal jemanden kennengelernt aus einer anderen Gemeinde, einen Gemeindeleiter. Und der hat gesagt, du kannst uns besuchen kommen. Du bist herzlich willkommen mit deiner Familie. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, wir würden gern dann und dann kommen, weil die wohnen sehr schön in Mecklenburg-Vorpommern, nicht weit von der Ostsee entfernt. Und er sagte, ja, ihr könnt kommen, aber wir sind nicht da. Wir haben sie nur am Tag des Übergabe gegeben und wir haben dann 1,5 Wochen in deren Haus gewohnt, ohne dass sie da waren. Das zeugt viel von Vertrauen, ja, und Anvertrauen an. Ich würde nicht jeden einfach so in mein Haus lassen und der darf bei mir alles benutzen und sich frei fühlen. Da muss ich schon wissen, wer das ist. Das drückt zweierlei aus. Es sagt was über den Geber, aber auch den Empfänger und was der Geber über den Empfänger denkt, wenn er ihm das anvertraut. Und was ich gut finde, der Herr hier in dieser Geschichte überscheint seine Leute auch nicht überfordern zu wollen, sondern er gibt jeden nach dem Maß seiner Fähigkeit. Was würdest du machen, wenn du nur schon 500.000 Euro anvertraut bekommst? Und die Geschichte macht ja deutlich, es geht darum, dass du was damit tun sollst. Die sollst du nicht einfach im Garten vergraben. Was würdest du oder wärst du in der Lage, mit 500.000 Euro was zu machen? Wer von euch würde sich zutrauen, das Know-how zu besitzen, mit 500.000 umzugehen? Traut sich, also ich sehe viele, die so seufzen, ja? Ist im Moment ganz schlecht, ne? Ist im Moment ganz schlecht. Mit 500.000 wirst du wahrscheinlich, wenn du es in Deutschland zur Bank bringst, noch zuzahlen müssen. Das vermute ich.
Ich habe heute die Information bekommen, dass sie in Polen 3-4% geben. Also tauscht das in Slotty, das ist da.
Ja. Ich weiß aber nicht, wie stark der Slotty ist und dann hast du noch Währungsverluste und all sowas. Also ich merke so an den Gesichtern und den Kommentaren, es ist so schon so eine Sache. Ja. Die wenigsten von uns wüssten, wie sie richtig mit 500.000, ja? Ah, das ist schon mal gut. Genau. Du musst da nur auch die richtigen Leute finden für die richtigen Ideen, weil es gibt viele Leute, die dein Bestes wollen. Ja? Ja, ja. Jedenfalls merken wir, es ist schon eine Herausforderung und es zeigt davon, und das gibt noch etwas, wenn ich jemand so eine Summe anvertraue, dass er damit wirtschaftet, dann gehe ich davon aus, dass er auch ein Know-how dazu hat, um damit umzugehen. Und wenn diese Knechte waren ja die Angestellten dieses Herrn, ich vermute, dass er auch, wahrscheinlich hat er sie noch nicht damals schon fertig ausgebildet bekommen, aber er wird sie mit gewissen Know-how und Ausbildung ausgestattet zu haben, damit sie damit umgehen können. Jo, die Geschichte läuft halt weiter. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 hinzu. Aus 2,5 5 Millionen gemacht. Oder aus 3,6, auch nicht schlecht, ne? So auch der 2 empfangen hatte und gewann andere 2 hinzu, aus 0,5 1 Million. Auch eine gute Sache. Nee, 1,2, 2,4 Millionen. Genau, hab ich verrechnet hier. Das ist auch eine gute Summe. Also die ersten beiden kriegen das richtig gut hin. Der aber, der das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Warum macht er das? Wie sicher ist Geld in der Erde vergraben? Ich weiß nicht, also ich persönlich, ja. Da gibt es irgendwie so diesen einen Film, glaube ich, im Kino oder so läuft der gerade, ne? Wo jemand seine Beute vom Raubzug irgendwo hat die Freundin vergraben und dann will er jetzt ran und es hat sie nämlich niemand gefunden, da steht in der Zwischenzeit ein Supermarkt drauf. Da gibt es irgendwie so eine Filmstory, wie er sich dann da anstellen lässt, oder eine Schule, auf einer Schule ist das, und versucht dann in der Schule als Lehrer zu sein, um dann irgendwie an den Schatz zu kommen. Genau. Und wie nützlich ist im Erdboden vergrabenes Geld? Geld ist als Tauschmittel geschaffen worden, um uns irgendwie zu helfen, Dinge zu ermöglichen. Das hat ja mal vom Ursprung her einen sehr guten Gedanken, weil es ist immer, wenn meinetwegen du gerade, keine Ahnung, 5 Säcke Weizen und ich brauche aber eine Axt, du aber kein Weizen, wie kriegen wir das hin? Und das Geld hat schon seinen Grund, warum es das gibt. Das ist ja nicht dumm, die Idee des Geldes. Aber es nützt nur etwas, wenn es eingesetzt wird und nicht, wenn es im Garten vergraben liegt. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Hier wird deutlich, dass es also wirklich darum ging, etwas mit dem Geld zu tun. Wenn er mit ihnen abrechnet, dann will er halt wissen, was habt ihr mit dieser ganzen Zeit gemacht. Und jedenfalls kommt er nicht sofort. Also er erwartet nicht von denen, dass sie von 0 auf 100 irgendwas machen mit dem, was sie anvertraut bekommen haben. Man kann das also positiv und negativ sehen, dass er lange gebraucht hat. Positiv betrachtet, er gibt ihnen Zeit, mit dem etwas zu tun, was ihnen anvertraut ist. Damit zu wachsen, zu lernen, umzusetzen. Herald, ne? Und es trat herbei, der 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter, treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Und sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter, treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. 2-mal die gleiche Geschichte, nur der Betrag ist anders. Das heißt, es ging dem Herrn gar nicht darum, dass der eine aus 2, keine Ahnung, das verzehnfacht oder dass der weniger hatte, schlechter behandelt wird als der mehr behandelt, sondern den Lohn, den sie bekommen, ist für beide der gleiche. Ist mit beiden zufrieden, was sie gemacht haben. Und für beide wartet auf sie, dass sie ja noch mehr Wertschätzung, noch mehr Verantwortung, höheres Einkommen, weil sie eine bessere Stellung kriegen und sie sind dabei bei der großen Willkommensparty, die der Herr mit ihnen feiern möchte. Es trat aber auch jener herbei, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist und du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, hier hast du das Deine. Ist das die Wahrheit gesprochen? Kannte der 3. Knecht wirklich seinen Herrn? Er sagt, du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Ist das hier der Fall? Das ist nicht der Fall, in der Geschichte zumindest, so wie ich sie verstehe. Er hat nicht erwartet, so pass auf, ich gehe jetzt aus des Landes und jetzt seht mal, dass ihr ordentlich was wuppt, aber gibt ihnen nicht die Mittel dazu. Seine Saat war, dass er ihnen das anvertraut als Startkapital. Wenn ich ein Unternehmen oder irgendwas aufbauen soll und ich habe nichts, ist es ungleich schwerer, als wenn ich 500.000 zur Verfügung habe, mit der ich wirtschaften kann. Das heißt, er hat schon etwas ihnen in die Hand gegeben, mit dem sie etwas tun können. Und wenn wir uns am Anfang angeschaut haben, was sein Verhalten verrät in Bezug auf seine Angestellten über ihn, macht das wenig den Eindruck darauf, dass er ein hartherziger Mann ist, so ein Kalter, der über Leichen geht. Sondern auch das Verhalten gegenüber, also wie er mit denen, die erfolgreich gewesen sind, umgeht, ist, dass er ein großzügiger Mensch ist, der freundlich ist und gerne gibt. Man kann dieses, dass er ihn, und das macht so die beiden verschiedenen Rollen deutlich, die von den 2 ersten und dem 3. Knechten, man kann das, was er gemacht hat, ganz am Anfang der Geschichte mit 2 Perspektiven wiedersehen. Er gibt ihnen wirklich ein Vermögen, selbst der 500.000 hat ein Vermögen bekommen. Das haben wir gemerkt, hier drüber nachdenken. Er vertraut jedem von ihnen ein Vermögen an. Die ersten beiden sehen das als eine Riesenchance. Hier kann ich was machen. Mir vertraut jemand etwas an, mir traut jemand etwas zu, das kriege ich hin. Ihm macht das nur Angst. Und ich habe das Gefühl, vielen von euch würde das auch erstmal Angst und Unbehagen bereiten. Und jetzt kommt die Reaktion. Sein Herr aber antwortete und sprach, böser und fauler Knecht. Hier sind wir beim ersten Thema, Faulheit. Im Acker vergraben, das, was ihm anvertraut worden ist als Vermögen, wird hier als böse und Faulheit betrachtet. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich, du wusstest, ich also möchte ich mal hinzufügen, dass da nicht steht, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Was er eben hier sagt ist, das eine habe ich schon gesagt, einfach nur vergraben und nichts mit dem tun, was ihm der Herr anvertraut hat, das ist böse und faul. Und er hat nichts begriffen. Und zwar im doppelten Sinne nicht. Herald, er hätte ja wenigstens, so wie du uns darauf hingewiesen hast, die Augen aufmachen können. Da waren doch noch zwei Mitknechte. Wie sind die denn damit umgegangen? Das hat er völlig ignoriert. Und der Herr schlägt ihm etwas vor, von dem wir sonst in der Bibel lesen, zumindest im Alten Testament, dass Gott das gar nicht gefällt. Es zur Bank zu bringen, um Zinsen zu bekommen. Weil es heißt im Alten Testament, dass wir keinen Zins nehmen sollen, wenn wir Geld leihen, Geld verleihen. Und hier sagt Jesus sogar in diesem Gleichnis, das wäre noch besser gewesen, es gegen Zins zu machen, als es in der Erde zu vergraben. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der 10 hatte oder 10 hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Wenn dein Motiv Angst ist nach dieser Geschichte, dann stehst du in der Gefahr, alles zu verlieren, was du hast. Ich möchte jetzt aus dieser ganzen hintergründigen Ebene noch deutlicher zu uns hier reinkommen. Nein, keine Geschichte von Hunden diesmal. Ich möchte an der Geschichte schon dranbleiben. Was ist denn das Talent, das Vermögen? Gehen wir mal nochmal in die Überperspektive dieser Geschichte rein. Was will Jesus hier erzählen und deutlich machen? Er ist der Herr, der reiche, vermögende Herr. Wir sind die Knechte, die Angestellten. Er ist derjenige, der außer Landes gereist ist und sich im Moment auch noch außer Landes befindet. Mit seinem Tod am Kreuz, seinem Begrabensein und seiner Auferstehung und dann seiner Auferstehung in den Himmel, also er ist lebendig geworden und dann auferstanden in den Himmel, ist er der Herr, der außer Landes gereist ist. Aber was ist sein Vermögen, sein Talent, was er uns übergeben hat? Für mich ist es von der Schrift her ziemlich klar. Im Johannesevangelium steht es ganz deutlich. Wenn ich gehe, ich lasse euch nicht verwaist zurück, sondern ich werde den senden, der ist wie ich. Und der wird bei euch sein. Das ist der Heilige Geist. Das Vermögen, in dem Jesus selber, das beginnt schon damit, wie konnte er überhaupt wirken, bevor er nicht getauft war und den Heiligen Geist empfangen hat, hat er nicht gewirkt. Da konnte er genauso wenig tun wie du und ich. Aber in dem Augenblick, wo er den Heiligen Geist empfangen hat, hat er sein Vermögen angefangen, also hat er es eingesetzt, bekommen, angefangen einzusetzen und damit zu handeln. Und er sagt, dieses Vermögen, hat er im Johannesevangelium angekündigt, das Vermögen gebe ich euch für die Zeit, in der ich nicht da bin. Und das Gute ist, das ist die gute Nachricht. Man könnte das auf zwei Seiten betrachten. Warum gibt da denn nicht allen gleich die volle Fülle? Es wäre doch wirklich klasse, wenn das, was ich in Johannes 14 lese, ihr werdet nicht nur die gleichen, noch größere Dinge als ich tun, weil ich zum Vater gegangen bin. Wenn das jeder von uns in der gleichen Fülle sofort tun könnte, wie Jesus getan hat. Könntest du damit jetzt, so wo du in deinem geistlichen Stand bist, jetzt schon umgehen? Wärst du dazu in der Lage? Du brauchst auch die innere Stärke und die innere Reife dazu. Und es sind schon manche Leute, die größer sind als du und ich, gefallen, weil sie mit der Fülle der Kraft, die die das Vermögen Gottes im Heiligen Geist darstellt, nicht umgehen konnten. Und so vertraut, ich denke, so verstehe ich die Schrift, das Potenzial dieses Talentes, des Vermögens Gottes, hat Gott in jeden seiner Nachfolger, in die ganze Fülle hineingelegt. Aber wie weit es in deinem Leben zu tragen kommt, hängt davon ab, ob du das vergräbst oder vergraben hast, ob du dir bewusst bist, was du überhaupt hast. Vielleicht weißt du das gar nicht, wie mit dem Buch, wo ich sage, für mich ist es ein Schatz, von dem ich euch in der Kindergeschichte erzählt habe. Und für jemand anders sagt, ja, ist ein dickes Buch, habe ich keine Lust zu lesen, kann ich nichts mit anfangen. Und wie reif du bist, mit diesem Vermögen umzugehen. Gott möchte uns nicht überfordern. Was heißt es dann als nächstes, wenn ich also mir bewusst bin, und nochmal so verstehe ich diesen Text, das Talent, das Vermögen ist die ganze Fülle des Heiligen Geistes, die in Jesus war, als er hier auf Erden war, die hat er jedem seiner Nachfolger mitgegeben. Und für die Kids und die vielleicht noch Jüngeren, die Videospiele auch mal spielen, ihr wisst das vielleicht, wenn man anfängt, so ein Spiel zu spielen, dann kann man erst so nur in den ganz einfachen Ebenen spielen. Man muss sich vorwärts spielen und besser werden, dass man für die höheren Ebenen freigeschaltet wird. Dann schmunzelt jemand, du kennst das, ja? Und da oben lächeln auch ein paar, ich weiß, ein paar kennen das, sie wissen, wovon ich rede. Wiewohl ich kein Videospielmensch bin, aber ich kenne das auch. Und vermehren, so verstehe ich es im Sinne dieser modernen Sprache. Ich muss mir erstens bewusst sein, was Gott in mich hineingelegt hat. Dann, Herald, muss ich lernen, wie gehe ich damit um, von dem, was Gott in mich schon hineingelegt hat. Und hineingelegt, nochmal, falls ihr es nicht glaubt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Römer 5, Vers 5, wir haben es in uns. Und wenn ich lerne, das, was Gott in mich hineingelegt hat, umzusetzen und meine ersten Schritte darin mache, dann reife ich darin und es werden immer höhere Ebenen freigeschaltet werden können. Was heißt vergraben? Wenn jemand das vergräbt und das nicht einsetzen will, was Gott in dich hineingelegt hat, dann denke ich, könnte ein Motiv sein, zumindest von der Geschichte her, du hast Angst. Oder, das ist das eine, entweder hast du Angst oder du kannst es nicht glauben, dass das in dir drin ist. Eins von den beiden, vermute ich, wird wahrscheinlich sein. Und vielleicht ist es auch eine Kombination aus beiden. Ist euch was bewusst in dieser Geschichte? Diesem Gleichnis. Wenn ich mir das Gleichnis durchlese, der Herr, der seinen Knechten sein Vermögen anvertraut hat, der ist an keiner Stelle in dieser Geschichte davon ausgegangen, dass das die Nummer nicht aufgehen wird. Der hat nie gedacht, dass seine Knechte versagen können. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, und ich denke, ihr werdet das sicherlich auch schon gemacht haben, wenn du Neuland betrittst in irgendeiner Sache, läuft immer alles glatt. Ist immer alles perfekt, wenn du Neuland betrittst in einem Gebiet, wo du vorher noch nicht unterwegs gewesen bist? Mein Spruch, den kennt ihr bestimmt auch, ist Sprüche, es passt ganz gut, dass wir Sprüche auch haben dieses Quartal. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Bei Gott darf man Fehler machen. Und bei Gott darf man auch mal auf einen Umweg laufen. Weil Gott weiß, solange du an ihm festhältst und vertraust in das, was er, dass er an dich glaubt, und das tut er, Gott glaubt mehr an dich als du selber, und dass das, was er in dich hineingelegt hat, größer ist als alles andere, wirst du immer am Ende erfolgreich sein. Mit dem, was Gott dir anvertraut hat, kannst du nicht versagen. Und wenn du Angst hast, Und hier ist etwas ganz Wichtiges. Und jetzt kommen wir so wir sind in der Zielgeraden und in dem Kern der Geschichte. Wenn du irgendwo in deinem Glauben in Bezug auf Gott Angst hast, wenn ich das tue, dann hast du Gott nicht verstanden. Und dann bist du wie der dritte Knecht. Weil in meiner Bibel steht, in Johannes 4,18, dass Furcht nicht in der Liebe ist. Und wer noch Furcht hat, hat die Liebe nicht verstanden. Könntest du ruhig auch nochmal nachlesen. 1. Johannes 4. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun, also mit Angst. Strafe hat was mit Angst zu tun. Wenn ich Strafe fürchte, habe ich Angst. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wenn du immer noch Angst vor Gott hast, dann hast du Gott noch nicht verstanden. Das war 1. Johannes 4,18. Wir lieben, ist dann Vers 19, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott will hier deutlich machen, du brauchst keine Angst vor Gott zu haben. Und noch nicht mal dann, wenn du Fehler machst. Mein großes Beispiel, manche kennen das auch schon, aber Wiederholung ist immer noch die Mutter der Weisheit. Anna, darf ich dich was fragen? Hast du schon mal was gemacht, was deinen Eltern nicht so gut gefallen hat? Du musst nicht sagen, was. Ich will nur wissen, ob ja oder nein. Soll ich deinen Bruder lieber fragen? Also ja heißt, du hast schon mal was gemacht, was deinen Eltern nicht gefallen hat, oder deinen Bruder soll ich fragen? Ach so, Lukas, hast du schon mal was gemacht, was deinen Eltern nicht gefallen hat? Hast du schon mal was gemacht, wo sie sich richtig geärgert haben? Ich will nicht wissen, was. Ich will nur wissen, ob. Also, ihr habt immer ganz brave Kinder, ja. Okay, die anderen sind gerade nicht da. Aber ich bin ganz sicher, jeder von euch hat schon mal erlebt, dass die Eltern sich sehr geärgert haben. Und wir Eltern haben uns bestimmt auch schon geärgert, ja. Okay, da hat die sich geärgert, ja. Es gibt auch so, ich hatte mal einen Spruch von einer Freundin, die hat gesagt, wenn Kinder klein sind, hat man sie zum Fressen gern und wenn sie groß sind, wünscht man sich, man hätte es getan. Aber egal, was ihr gemacht habt, und ich hoffe, egal, was ihr gemacht habt, und ich hoffe, ihr hattet gute Eltern, egal, was meine Kinder getan haben, ihr werdet niemals erlebt haben, dass eure Eltern euch am Kragen gepackt haben, vor die Tür gesetzt und gesagt haben, das, was du jetzt gemacht hast, du kommst nie wieder nach Hause. Wir dürfen bei Gott Fehler machen. Der schmeißt uns nicht vor die Tür, nur weil wir Fehler gemacht haben oder weil wir auf dem Abweg gewesen sind, egal wie lang oder kurz der war, weil er uns zuerst geliebt hat. Das entscheidende Problem in der Geschichte ist nicht, dass der dritte Knecht sein Talent vergraben hat. Das entscheidende Problem in dieser Geschichte ist, dass er meinte, Gott zu kennen, aber ihn nicht gekannt hat. Er hat ein völlig falsches Bild von Gott gehabt, nämlich ein Angstbild und nicht das, was Gott in ihm gesehen hat, das Chancebild. Er hat all das nicht gesehen, was in dieser Geschichte da ist, nämlich wie der Herr, der Geber wirklich ist, welche Gabe er anvertraut bekommen hat. In der Kindergeschichte habt ihr es gehört, wenn ich jetzt die Bibel nehme, auch dieses Buch nützt mir nur, wenn ich mich damit beschäftige. Gott, das, was er an Schatz für mich bereithält, in mich hineingelegt hat, was er durch mich wirken will, verstehe ich und begreife ich nur, wenn ich ihn und sein Wort immer besser kennenlerne. Sonst ist es wertlos für mich und für andere. Und Der dritte Knecht war auch blind aufgrund seiner Angst dafür zu sehen, auch darauf habe ich schon hingewiesen, was die anderen beiden gemacht haben. Das Schlimme ist, wenn mein Glaube von Angst bestimmt ist, dann stehe ich in zwei Gefahren. Erstens, ich werde zu Esterhazy. Das ist die eine Gefahr. Zum Gemeindespion, dass ich überwache, was die anderen tun, weil man muss fürchten, mache ich das Falsche, dann war's das, dann bin ich verloren. Und ich weiß, dass es das in der Geschichte zu Genüge gegeben hat. Das finde ich ist ein dunkles Kapitel der Adventgeschichte. Und die andere Gefahr, wenn mein Glaube und mein Gottesbild von Angst geprägt ist und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wenn du Gott nicht kennst und verstehst, bist du in der Gefahr rauszufallen. Du kommst nicht ans Ziel. Das könnte wieder Angst machen. Und dann bist du wieder auf dem Holzweg. Ich möchte dir Mut machen. Es geht in dieser Geschichte, was Jesus uns sagen möchte. Schau dir den Geber an. Schau dir Christus an. Begreife, was er in dich hineingelegt hat. Die ganze Fülle des Heiligen Geistes, die er hatte, als er auf Erden war, hat er auf uns übertragen. Und er möchte mit allem, was damit verbunden ist, seiner Liebe, seiner Güte, seiner Vollmacht, seiner Weisheit, seiner Verbundenheit mit dem Vater, das ist alles mit drin, das hat er dir alles gegeben. Und er möchte, dass du das erkennst und dass du einfach zulässt, dass er mehr und mehr in dir wirken kann, dass du deine Augen öffnest, ihn immer besser kennenzulernen und verstehen zu lernen. Und es wird gar kein Problem sein, das, was er in dich hineingelegt hat, zu vermehren. Und je mehr du das erkennst, desto mehr wird die Liebe in dir wachsen. Und je stärker die Liebe da ist, das haben wir in 1. Johannes 4 gelesen, desto weniger wirst du von Angst beherrscht. Du hast die Wahl, dich zu entscheiden. Möchtest du an einem Angstglauben festhalten mit allen Konsequenzen oder möchtest du an dem Glauben des anvertrauten Talentes, den Schatzes, den Gott in dich hineingelegt hast, wachsen? Amen.